Radio 1. Nur für Erwachsene. Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Das letzte Mal, also in der vorletzten Woche, sprachen wir mit unserem Zoologen Paul Wernicke von der Wildnisschule Hoher Fleming über die Trockenheit. Prompt regnete es ohne Unterlass. Und darum reden wir heute mit ihm über den Eichenprozessionsspinner. Einfach in der Hoffnung, dass die Probleme mit ihm ebenso verschwinden wie die Trockenheit. Ich grüße dich, Paul.
Hallo, Caro.
Krass, oder? Dass
es so trocken war und jetzt innerhalb von 2 Wochen... Literweise Wasser runter. Und das ist ja genau das Problem, dass die, dass nicht weniger Wasser, das ist ja so ein bisschen Missverständnis, dass man sagt, es regnet kaum noch. Nee, insgesamt aufs Jahr betrachtet kommt gar nicht so viel weniger Wasser runter, nur es kommt anders runter. Und wenn es geballt und gehängt kommt, braucht halt manchmal bei so Sturzregen der Boden, um überhaupt aufnahmefähig zu werden. Und das war er jetzt. Der Boden ist richtig satt und richtig feucht. Ich liebe es.
Das war aber das Thema vom letzten Mal. Sag mal, Paul, Eichenprozessionsspinner. Spinnig oder werden die von Jahr zu Jahr mehr?
Nee, ich glaube doch nicht, dass du spinnst. Ich habe mich mit einem Nachtfalter-Experten, grüße ihn raus, an Stefan Ratering, das ist unser Naturparkzentrumleiter im Hohen Fleming, unterhalten, der sich super auskennt mit diesen Arten. Und der sagte mir, in den 80ern standen die sogar auf der roten Liste. Die waren bedroht. Das ist eine einheimische Art, die sich mit der Eiche entwickelt hat, wie der Kiefernprozessionsspinner. Und die haben halt diese giftigen Brennhärchen, die wir nicht sehen. Es sind nicht die Haare an der Raupe. Und die können wirklich starke Reaktionen auslösen, die, was man ja viel mitbekommt, ne?
Ja, mir fiel übrigens gerade eben noch ein, dass ich gestern Abend an etwas Leuchtendes im Park herangetreten bin und ich dachte, weil das ist da, wo immer unser Radio 1 Parkfest stattfindet, da dachte ich, ach, jetzt ist hier wieder Kunst. Und dann waren das aber Biologiestudenten, die mich gebeten haben, mich nicht so hektisch zu bewegen, denn sie würden gerade Nachtfalter anlocken. Und das war total geil, weil da tatsächlich sich schon einige draufgesetzt hatten. Aber das war jetzt nur ein Einschub.
Ja, der ist ein ganz unscheinbarer Falter. Die kriegt man kaum auseinander. Als Schmetterling ist der kaum zu erkennen. Ganz grau, ganz schlicht gefärbt. Und als Raupe ist halt nichts. Das ist ein Problem bei dieser großen Panik, die ja teilweise auch zu Recht in der Öffentlichkeit so zu hören ist, dass jetzt ich gehört habe, dass im Naturparkzentrum zum Beispiel ständig Leute reinkommen, ist das ein Eichenprozessionsspinner, ist das ein Eichen? Also diese Angst bei jeder haarigen Raupe, es handelt sich um diesen gefährlichen Falter, besser gesagt um sein Jugendstadium. Und das ist aber nicht der Fall. Und einige, sagte mein Gesprächspartner, werden auch einfach zerlatscht draußen. Achtung, was, giftig und werden zerlatscht.
Was kann er denn überhaupt mehr antun?
Naja, er löst Reaktionen aus, die so ein bisschen an Nesselfieber erinnern, also wie so starke Brennnesselstiche. Und das Problem an dem Gift, was an den Härchen dran ist, ist, dass bei der zweiten Reaktion die heftiger sein wird und bei der dritten es hin bis zu so einem schockartigen Zustand kommen kann mit so richtig anschwellender Haut und ewigen Juckreiz und es dauert Wochen. Hm. Und das Thema halt ist, dass das diese Brennhärchen, die entwickelt der im 4. bis 6. Stadium. Also die häuten sich ja mehrmals die Raupen und dann entstehen die. Und das ist eine Abwehrstrategie, weil kaum einer frisst den. Also man sagt sogar, manche sagen sogar, Pirol kommt extra von so weit hierher, um den zu fressen.
Weil Pirol ist unempfindlich, ja?
Kuckuck anscheinend, ja. Und wie im Kuckuck. Also der Kuckuck füttert seine Jungtiere nicht, weil er sich auf haarige Raupen spezialisiert hat. Die vernichten sozusagen, wenn es mal zu viel wird, einen Teil davon. Und jetzt kommt das Spannende an der ganzen Sache. Also nochmal zurück zur Gefährlichkeit. Und wenn diese Haare, wenn die Raupe aus der Haut schlüpft, bleiben die Haare dran. Mhm. Die bleiben in so Gespinsten, in denen sie sich am Tag zurückziehen, weil die fressen nachts. Da kommen die raus aus dem Gespinst, die gruselig, ne? Und dann fressen die und dann gehen die wieder zurück ins Gespinst. Und es sieht so ein bisschen aus wie der Schrei oder so, wie so ein Gesicht, was da aus der Eiche rauskommt, mit so seidenem, bisschen gruselig. So, und jetzt bleiben aber diese Raupenhäute dort mit den Haaren. Und wenn die irgendwann mal abfallen oder bei so einem Starkregen wie jetzt sich die ganze Raupenkacke da drin und die Häute in den leeren Nestern vollsaugen, fallen die runter auf den Boden. Mhm. Und jetzt wird es wieder trocken und überall verteilen sich diese Härchen. Und das kann ganz unangenehme Reaktionen auslösen.
Und Wie groß ist so ein Gespinst, wenn du gesagt hast, man sieht das so, wie Gesichter, die da rausgucken, wie groß?
Also die können ganz unterschiedlich sein. Ich habe mal gelesen bis 3 Kilo, aber was ich jetzt gesehen habe, ist meist so meine Hand groß. Und ich habe eine große Pranke, große Männerhand groß oder so Riesenfrau ist Frauenhand groß, weiß ich. Und die was für mich absolut neu war, weil ja schnell der Klimawandel auf den Tisch kommt in Bezug zur Zunahme. Warum wären es plötzlich so viel? Du hast mich ja gefragt, gab es das schon immer, ne?
Ja, habe ich dich gefragt, gab es das schon immer?
Ja. Und Klimawandel und Vogelrückgang, dachte ich vorher. Und er sagte, nein, die haben so lange Entwicklungszyklen, die über mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich gehen, man müsste das mal genau überprüfen, was ich noch nicht gemacht habe, dass man sich einfach nicht mehr erinnert, dass es mal in der Kindheit wenige waren, jetzt mehr, aber davor auch schon wieder mehr gewesen sind. Also die Entwicklungsstadien von so Massenpopulationen, die gab es schon immer. Und die jetzt natürlich begünstigt werden durch lange Trockenzeiten und durch weniger Vögel.
Eine kurze Frage habe ich noch. Viele Menschen haben ja auch Hunde, ich zum Beispiel auch. Und für die Hunde soll das ganz besonders blöd sein oder vielleicht sogar lebensbedrohlich sein können, mit ihm in Berührung zu kommen.
Ja, habe ich auch gehört. Ja, also da werden dann große Schilder aufgestellt. Und es gilt dann einfach vorsichtig zu sein, diese Gegenden zu meiden oder da, wo halt dichte Besiedlungen sind, müssen große Maßnahmen dann eingeleitet werden, um die zu entfernen. Da gibt es extra Teams, ist alles sehr aufwendig und kostenspielig. Aber so ist Natur. Tödlich gefährlich und gleichzeitig großartig und liebevoll und lebensschenkend. Damit müssen wir uns abfinden.
Schön gesagt, schönes Schlusswort. Vielen Dank an Paul. Danke. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tolle Sommerpause. Ciao, Caro.